einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Wir in Gelsenkirchen. Eine ganz besondere Folge, von der wir alle nicht gedacht haben, dass wir sie so aufnehmen würden. Ich unterhalte mich mit unserem Stadtverordneten Jürgen Hansen, der aktuell in der Ukraine ist. Jürgen, ich freue mich, dass wir uns kurz unterhalten können, dass du uns ein bisschen beschreiben kannst, was bei dir vor Ort los ist. Vielleicht zunächst die Frage, wie geht's dir?
Christoph, erstmal guten Morgen nach Deutschland, guten Morgen an die Genossen meiner Fraktion. Mir geht es persönlich eigentlich noch gut, im Gegensatz zu anderen hier. Ja, ich habe noch zu essen. Ja, eigentlich geht es mir noch recht gut.
Kannst du kurz beschreiben, warum du überhaupt in der Ukraine bist?
Ja, kann ich beschreiben, ganz kurz. Ich bin seit voriges Jahr Rentner geworden, habe ja über 40 Jahre einen privaten Handwerksbetrieb gehabt und habe eine ukrainische Lebenspartnerin und hatte mir so vorgestellt, dass ich mein Rentendasein hier mit Angeln und mit Rosenzüchten verbringen kann. Aber leider hat der werte Herr Putin mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Wie sieht der Alltag aktuell bei dir aus?
Oh, Christoph, der Alltag ist stressiger als zu der Zeit, als ich noch die Firma hatte und täglich auf den Baustellen unterwegs war. Ich bin hier stark integriert in die nationalen Bewegungen. Ich habe ein Volontariat für eine ukrainische humanitärische Organisation. Das muss man sich so vorstellen. Ich könnte es vielleicht vergleichen wie mit einem kleinen Hamsterrad. Wenn man einmal angefangen hat, dann kommt da immer mehr dazu. Immer mehr Leute kommen und fragen, kannst du helfen? Kannst du das machen? Kannst du hier helfen? Hast du Kontakte? Wie macht man das? Wie kann man Dinge auf den Weg bringen, die in dieser Situation unserem Land helfen? Ich muss ehrlich gestehen, ich bin manchmal an meiner Leistungsgrenze.
Kannst du schlafen, Kraft tanken oder ist das gar nicht denkbar?
Ja, doch, natürlich. Sonst ging es ja gar nicht. Das Problem sind die ständigen Luftalarme, die wir haben. Man ist angehalten, bei Luftalarm in den Keller zu gehen. Muss ich dazu sagen, mein Haus hier ist nicht unterkellert. Ich habe nur einen kleinen Kartoffelkeller im Garten. Der ist 2x2 Meter, aber 4 Meter tief und hat Betonwände und Betondecke. Und wenn es ganz dicke kommt, ich habe so eine kleine Notfalltasche dort untergebracht, dann gehe ich mit meiner Partnerin in diesen Betonkeller. Aber der liegt, wie gesagt, außerhalb im Garten. Es ist sehr kalt dort drin und es ist also nicht immer unbedingt vergnüglich, wenn man dann in der Nacht in diesen Keller hinabsteigen muss über eine Leiter. Ansonsten, wenn ich abends dann komme, ich bin viel im Rathaus, ich bin in 2 Städten aktiv, einmal in Svetlogorski, wo ich lebe, und einmal in Kremenchuk, in der Stadt, wo alles angefangen hat.
Kannst du vielleicht kurz beschreiben, wo ungefähr in der Ukraine das liegt, dass man sich so ein Bild machen kann?
Ja, natürlich. Wenn man sich die Mühe macht, einmal die ukrainische Karte aufzuschlagen, im Hintergrund kannst du sie sehen, dann muss man den Dnepr suchen, das ist der größte Fluss, der hier durch die Ukraine läuft, der läuft ins Schwarze Meer und man sieht dort in der Mittelukraine, wie der Fluss breiter wird. Ich befinde mich direkt am großen Dnepr-Stausee, der eine Länge hat von 248 Kilometern und eine Breite an der breitesten Stelle von 176 Kilometern. Das sind also Unmengen von Wasser, was hier gestaut wird.
Jürgen, du bist jemand, der sich schon vor Jahren und sehr oft in Krisensituationen eingesetzt hat. Du hast die Taskforce gegründet in der Geflüchtetenkrise und da sehr viel geholfen. Hilft dir das heute? Hast du Erfahrungswerte, auf die du zurückgreifen kannst oder ist das etwas ganz anderes?
Also die Situation, wenn man sie vom menschlichen Leid betrachtet, ist eigentlich die gleiche. Erschwerend kommt natürlich hinzu, dass damals 2015, als ich die Taskforce für Flüchtlingshilfe gegründet habe, die Situation so war, dass die geflüchteten Menschen eigentlich schon in Deutschland waren. Es war zu der Zeit, Christoph, du kannst dich sicherlich erinnern, als Zehntausende jeden Tag über die Grenze kamen und alle überfordert waren und wussten nicht, wie geht es nun weiter, was machen wir jetzt? Und dann haben wir diese Organisation gegründet, die es also bis heute gibt und haben einfach angepackt und haben geholfen. Hier ist es so, dass auch Zehntausende sich auf den Weg in die Nachbarländer machen, in die Nichtkriegsgebiete, in die EU. Aber sie sind noch im Krieg und die Wege dorthin werden immer komplizierter, werden immer gefährlicher. Und das ist eigentlich das, was die ganze Situation unterscheidet zur damaligen Situation 2015 in Deutschland.
Du hast jetzt mit der Taskforce zusammen und mit der Stadt Gelsenkirchen und vielen Helfern einen Hilfskonvoi aus Gelsenkirchen organisiert. Der ist glücklicherweise gut angekommen. Kannst du beschreiben, wie das abgelaufen ist?
Ja, natürlich. Es ist so, dass ich hier durch meine Arbeit und durch mein Volontariat Zugang zum Defense-Stab habe. Das heißt, ich kann an den Defense-Stabssitzungen teilnehmen und bin natürlich dadurch mit Informationen, die jetzt nicht so direkt nach außen dringen, gut versorgt und habe dadurch natürlich auch Kenntnis von Dingen, die hier dringend gebraucht werden. Und jeder, der mich kennt, der weiß, wenn ich solche Dinge an die Ohren bekomme, dass ich mir dann Gedanken mache, wie kann man da helfen? Was kann man tun? Ich sitze ja 3000 Kilometer weit weg von Deutschland. Und dann habe ich einfach meine Organisation aktiviert, habe meinen Stellvertreter gebeten, der in Deutschland momentan alles vor Ort organisiert und das Team leitet, zu sagen, lasst uns doch mal wie damals einen Spendenaufruf machen. Ich habe kurz die Situation geschildert, was wir am nötigsten brauchen und habe dann einfach einen Zeitungsreporter, unseren Regionalreporter, angetextet per WhatsApp und habe gesagt, so und so, ich bin hier in der Ukraine, könnt ihr helfen, wir wollen einen Spendenaufruf machen, so und so. Damit fing alles an. Dann zog das dermaßen Kreise, die Resonanz in Gelsenkirchen, Christoph, die kennst du selber, die war so breit, dass unsere Lagerkapazitäten, wir haben zwei Annahmestellen gebildet gehabt, eine in der Von der Eckestraße in unserem Helpladen und eine in der Adenauer Allee in unserem Café der Begegnungen nicht mehr ausreichten. Freundlicherweise hat uns der Propst Markus Pottbecker dann eine Kirche zur Verfügung gestellt, wo wir all die Dinge sammeln konnten, die die Menschen gebracht haben. Es zog dermaßen Kreise, ich weiß gar nicht, wie mir das alles geschehen ist. Ich wurde von WDR auf Fernsehen angetextet, ob ich bereit wäre, ein Interview zu geben. Ich habe den Bürgermeister der Stadt Svetlogorsk ins Fernsehen gebracht, damit er den Menschen klar machen konnte, was hier wirklich los ist. Und dann dank, und das muss ich hier mal ausdrücklich sagen, dank der großen, großen Hilfe der Bürger der Stadt Gelsenkirchen, von Karin Welge, von Ludger Woldorf, die Feuerwehr, alle waren dabei und haben gesagt, da müssen wir helfen. Und ich habe dann eigentlich nur Listen aufgestellt, was am dringendsten gebraucht wird. Wir brauchten keine Kinderschuhe, wir brauchten auch keine Anorak. Wir brauchten dringend Medikamente, schmerzstillende Medikamente, blutstillende Medikamente, Antibiotikum, all das, all diese Dinge, die an der Front gebraucht werden. Das habe ich dann versucht, nach Deutschland zu transportieren. In all meinen Videogesprächen, die ich geführt habe, sowohl im Fernsehen mit Radio Emscher Lippe und mit der Zeitung. Und dann hat man reagiert. Und ich muss dazu sagen, hat man großartig reagiert. All die Akteure, die Stadt Gelsenkirchen, jeder hat gesagt, hier müssen wir helfen. Und dann haben wir es hinbekommen, einen Konvoi auf die Beine zu stellen. Uli Nickel, der Busunternehmer von Gelsenkirchen, hat gesagt, wir schicken einen Bus mit. Jürgen, kannst du organisieren, dass wir Flüchtlinge mit zurücknehmen können? Auch das haben wir dann hier auf die Beine gestellt. Also es war eine großartige Reaktion. Ein Düsseldorfer Unternehmen, ein großes Unternehmen, hat für 7.000 oder 8.000 Euro Spendengelder Medikamente gekauft, hat sie zu uns gebracht. Die Stadt hat viel, viel Geld in die Hand genommen, um Feldbetten zu kaufen. Dann haben wir das alles aufgeladen, in den Bus geladen, auf zwei Fahrzeuge. Johannes Heinrichs vom DHK hat uns freundlicherweise ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Die Feuerwehr hat ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Der Bus war vollgepackt. Und dann habe ich gesagt, ihr geht erst dann auf die Reise, wenn ich es verantworten kann, hier eine sichere Route der Übernahme zu haben. Ich komme nachher später gleich nochmal auf die Helppunkte, die in Polen und überall jetzt angerichtet sind, zu sprechen. Mein Konvoi ging dann auf die Reise, als ich sicher war, dass wir auch einen großen Satteltruck haben, der hier dann die Sachen auch übernehmen konnte, um sie dorthin zu bringen, wo sie auch hin soll. Ja, das ist uns dann nach unsäglichen Mühen und Wirren, und es würde 2 Stunden dauern, wenn ich dir dies geschehen alles schildere.
Aber vielleicht kannst du ein Beispiel geben. Was war so eine Herausforderung?
Ein Beispiel. Der Truck sollte sich 7 Uhr mit uns in Kremenchuk an der Ausfahrt am Kreisverkehr treffen. Ich hatte organisiert, dass ein Bus da ist mit den Flüchtlingen, die im Konvoi dann mit mir zusammen zur rumänischen Grenze fahren. Ich hatte organisiert, dass ein Reservefahrzeug dabei ist. Ich mit meinem Privat-Pkw und der Truck. Dann haben wir dort gestanden und gewartet. Der Truck kam nicht. Dann haben wir den Eigentümer angerufen. Haben gesagt, wo ist der Truck? Wir brauchen den Truck. Den Truck hatte man an einem Blockposten gestoppt, hat ihn zurückbeordert. Man muss dabei wissen, hier steht alles unter Militärverwaltung. Jeglicher Transportraum wird hier dringend gebraucht. Und Militär geht vor und hat den Truck in Kremenchuk mit Mehl beladen und hat ihn nach Kiew geschickt. Kiew hungert, das muss man auch mal so deutlich sagen. Kiew ist fast eingeschlossen und hungert. Es gibt noch ganze 2 Korridore nach Kiew rein und raus. Daraufhin habe ich die Direktnummer des Truckfahrers bekommen. Habe ich mit ihm in Verbindung gesetzt. Er hat gesagt, fahrt los, ich komme nach. Ich verspreche, ich komme nach. Normalerweise hätte ich es nicht getan, weil ich weiß, wie schwierig es ist, durch hunderte Blockposten hindurchzukommen, wenn man kein Sonderpapier hat. Ich habe ein solches Sonderpapier, aber der Truck hatte es nicht. Und dann sind wir losgefahren. Ja, und dann haben wir da 2 Tage an der Grenze gestanden und haben auf den Truck gewartet. Die Nerven lagen blank, ganz verständlicherweise. Ich habe immer wieder gesagt, der Truck kommt. Leute, verlasst euch drauf, der Truck kommt. Er war ja dann auch unterwegs. Der hat gar nicht geschlafen, der Fahrer. Dann ist er von Kiew direkt runter über Uman nach Chernowitz, ist beschossen worden. Dort hatten sie einen Raketenangriff auf einen Militärflugplatz. gemacht und der kam mitten rein. Alles flüchtete. Der Truckfahrer ist weitergefahren. Und nach 2 Tagen hatten wir ihn endlich da. Und jetzt kommt das Schärfste an der ganzen Sache. Es gibt an den Grenzen eine sogenannte Green Line. Die Green Line ist für humanitäre Hilfsfahrzeuge. Ihr müsst euch vorstellen, an den Grenzen stehen kilometerlange Schlangen. Leute, die mit den Autos raus wollen. Fußgänger. Ich habe euch mal 2 Videos gepostet, die ich gemacht habe an der rumänischen Grenze. Du kommst an den Checkpoint, an den eigentlichen Schlagbaum, wo es in die Grenzstation hineingeht, kommst du gar nicht rein. Da bin ich mit meinen Sonderpapieren vorgefahren. Da wollten sie mich fast erschlagen. Und dann ist meine Dolmetscherin raus und hat gesagt, wir gehen hier nicht weg, wir verlangen jetzt sofort, den Kommandeur des Grenzpunktes zu sprechen. Naja gut, das kann jeder eigentlich verlangen. Der hätte viel zu tun, wenn er mit jedem Humanitärfall, der dort anmarschiert kommt, sich sprechen lassen würde. Aber ich habe gesagt, ich gehe hier keinen Schritt weg, ich bin deutscher Staatsbürger und sie bringen mich jetzt sofort zum Kommandeur oder ich rufe den Stab Zelensky an. Das war natürlich ein Bluff. Ich habe überhaupt keine Telefonnummer von diesem Stab, aber es hat funktioniert. Und dann hat man mich, das war ein Oberst, hat man mich zu diesem Mann gebracht. Ich habe meine Papiere gezeigt und habe gesagt, das und das und das ist der Sachverhalt. Der Truck ist unterwegs. Wir müssen ihn über die Green Line lotsen und müssen ihn sofort nach Siret rüberbringen. 800 Meter hinter der Siret-Grenze steht unser Konvoi. Und wir wollen diese ganzen humanitären Artikel umladen. Dann hat der Kommandeur freigegeben, dass unser Truck vorfahren konnte. Jetzt waren wir in dem Grenzpunkt, an dem begehrtesten Punkt, den es dort überhaupt gab. Da sagen die Leute, der Truckfahrer kann nicht fahren. Es gibt ein Gesetz, ein Kriegsgesetz in der Ukraine, dass alle, die unter 60 Jahre sind, das Land nicht verlassen dürfen. Und dieser Truckfahrer hatte keine Sondergenehmigung. Ich war dabei. Ich bin EU-Bürger. Ich darf das Land verlassen. Dann haben wir gesagt, ja, was machen wir jetzt? Dann haben wir über den Kommandanten, über diesen Oberst, bis zum Militärbezirk, so würde man in Deutschland dazu sagen, hier sagt man Oblast dazu, zum General telefoniert. Diese Bezirke stehen unter Militärverwaltung, alle die Oblaste, die Zivilverwaltungen sind abgeschafft und haben bis zum Stab des Generals telefoniert, um zu erwirken, dass dieser Fahrer mit mir über die Grenze kann und natürlich sofort nach Umladen zurückkommt. Christoph, es führte kein Weg rein, nicht mal über den Stab des Generals. Und dann ist mir der Kragen geplatzt. Und dann habe ich gesagt, was ist denn, Herr Oberst, zu diesem Grenzkommandanten, wenn ich den Truck fahre? Ja, Sie sind EU-Bürger, natürlich können Sie diesen Truck fahren. Wenn Sie den fahren, können Sie sofort über die Grenze. Dann habe ich gesagt, Gennadi, das ist der Name des Fahrers, raus aus dem Fahrerhaus. Da haben wir aber wieder schon 1,5 Stunden gestanden, bis das klar war. Dann habe ich mich in das Fahrerhaus geschwungen, habe mir den Schweiß abgewischt und habe den Truck durch die Grenze gesteuert. Ich erzähle euch jetzt nicht die schmalen Wege einer Grenze zugestellt mit PKWs, Personen, die da rumlaufen. In Siret auf der anderen Seite haben sie ein halbes Hilfsdorf aufgebaut mit Wärmezelten, mit Teebuden, mit Grillstationen, damit die Menschen, die zu Fuß rüberkommen, versorgt werden. Die Straßen so eng und ich in dem Truck. Ich habe das letzte Mal, also einen habe ich in meinem Leben noch nie gefahren. Und wenn man dann noch dazu sagt, dass mein Führerschein für große LKWs abgelaufen ist seit 8 Jahren. Man muss ja in Deutschland alle 8 Jahre dann einen Test machen. Ich habe es nicht mehr gebraucht. Ich hatte in meiner Firma mal einen größeren LKW über 20 Tonnen, den ich selbst gefahren habe. Aber einen 40-Tonner-Truck habe ich noch nie gefahren. Und dann mit abgelaufenem Führerschein. Aber es hat niemanden interessiert. Um aus dem Ort rauszukommen, wo unser Konvoi steht, die Straße ist voll. Ich habe mir fast in die Hosen gemacht, Christoph. Dann bin ich angehalten und habe den Motor aufheulen lassen, weil ich die Hupe nicht finden konnte. Und dann sind die Leute beiseite gegangen. Und dann habe ich den Truck bis raus gesteuert. Umdrehen auf der Straße konnte ich nicht. Das hat freundlicherweise ein Berufskraftfahrer der Feuerwehr für mich gemacht, den Truck umzudrehen, damit ich ihn wieder zurückfahren kann. Also das war eine Aktion, die vergesse ich mein Leben nicht.
Wie ging es weiter? Ihr seid mit den Hilfsgütern angekommen vor Ort. Was war das für ein Gefühl?
Der Feuerwehrmann hat freundlicherweise mir den Truck zurückgefahren bis zum Schlagbaum Rumänien. Er hätte ihn mir auch über die Grenze gefahren, aber es gab eigentlich keine Erlaubnis, dass die Feuerwehr oder Leute des Konvois ukrainischen Boden betreten. Er hätte es gemacht, da bin ich ihm auch sehr dankbar dafür. Wir hätten da gar nicht drüber gesprochen. Aber ich hätte ihn dann wieder zu dieser Green Line bringen müssen. Und ob mir das gelungen wäre bei den vielen, vielen, vielen Leuten, die dort gestanden sind, oder ob das nicht einen Tumult ausgelöst hätte, wenn ich da rübergegangen wäre, das war mir einfach zu gefährlich. Ich war ja durch Siret durch, er hatte ihn mir durch Siret durchgesteuert, hat mir auch gezeigt, wo die Hupe ist. Und dann habe ich gesagt, vor dem ersten Schlagbaum rumänische Seite, bevor es hineingeht, jetzt steig besser aus, die 300 Meter bis in den Grenzpunkt Ukraine, das schaffe ich, dann fahre ich ihn alleine. Dann fahre ich durch den Schlagbaum durch, komme zu den rumänischen Zollbehörden. Die haben eigentlich super reagiert, das ging alles ohne Probleme, außer, dass sie sagten, wir können dich nicht rauslassen. Ich sage, wieso? Du hast keine Plakette. Du brauchst eine EU-Plakette. Ich sage, was? Ja, ich wusste nicht mal, was das ist. Ja, das ist wahrscheinlich diese CO2-Plakette oder weiß der Kuckuck was. Ich sage, ich war 3 Stunden in Rumänien und der Wagen ist voll mit Medikamenten. Wozu brauche ich eine Plakette? In der Ukraine gibt es keine. Ja, wir können dich nur mit Plakette rauslassen. Dann kam da ein Zollbeamter, der sagt, komm, steig aus, kauf eben so eine Tagesplakette, die kostet 11 Euro und dann können wir dich durchlassen sofort. Nun, dann bin ich ausgestiegen, bin um den Grenzpunkt rumgegangen zu so einer Agentur, habe 11 Euro auf den Tisch gelegt, habe eine Quittung gekriegt, keine Klebeplakette, ach was. Hab denen die Quittung gezeigt und dann hat er gesagt, so, und jetzt kannst du fahren. Dann haben sie den Schlagbaum aufgemacht und dann war ich drüben. Und drüben auf dem ukrainischen Gelände wartete dann natürlich der Fahrer auf mich. Das hatten wir abgesprochen mit dem Chef der Grenzstation und hat den Truck wieder übernommen. Dann haben wir die ukrainische Seite, die Zollpapiere fertig machen müssen, noch 3 Stempel. Dann auf der Liste, was ich hatte, was alles auf dem Truck ist, war nur die erste Seite abgestempelt. Das geht ja gar nicht. Alle Seiten müssen abgestempelt sein. Da habe ich gesagt, okay, das ist Krieg. Was wollt ihr? Schaut hinten rein. Na, wir wollen ja gar nicht hinten reinschauen. Aber ohne Stempel auf jeder Seite können wir dich nicht ins Land lassen. Clevererweise hatte ich natürlich meinen Taskforce-Stempel dabei. Das ist ein Rundstempel, den ich seit Jahren benutze für die Taskforce. Da ist eigentlich nichts weiter drauf wie unser Name im Kreis geschrieben und meine Heimatadresse, weil das die Adresse ist, wo die Taskforce angemeldet ist. Und drunter steht der Vorstand. Den habe ich genommen und gesagt, gib dein Kissen her. Und dann habe ich an der Grenzstation kabumm unterschrieben, kabumm unterschrieben und habe jede Seite abgestempelt und dann war es gut. Überleg mal den Wahnsinn.
Tatsächlich wirklich verrückt. Ihr seid dann vor Ort angekommen. Was ist das für ein Gefühl? Wie kann ich mir das vorstellen? Du hast, ich glaube, eine hohe Verantwortung auch auf dich genommen, eine hohe Erwartung. Viele Leute haben sehr viel Hoffnung in dich gesetzt und dann hat es gedauert. Ich vermute, viele haben auch gezweifelt, ob das funktioniert. Was war das für ein Gefühl, als ihr dann angekommen seid?
Es war großartig. Es war wie ein Befreiungsschlag, weil auch viele im Konvoi gedacht haben, naja, der Hansen hat etwas erzählt, was gar nicht stimmt oder so. Jetzt hat er uns auf die Reise geschickt. Jetzt ist der LKW nicht da. Ich trage dem das nicht nach, aber die können nicht verstehen, dass hier die Uhren anders laufen. Dein Fahrzeug brauchen wir und dann ist es weg. Ja, ich war glücklich, als ich dann aus dem Grenzbereich rausfuhr. Ich bin dann mit meinem Auto vor den Truck hergefahren, habe Warnblink angeschaltet. Ich habe vorne ein selbstgebasteltes Rotkreuzschild in meiner Windschutzscheibe und an der hinteren Seite, ich hatte für mein Boot, was ich mit hierher gebracht habe, so eine kleine Bootsflagge, deutsche Nationalflagge. Die habe ich in die Fensterscheibe geklebt und dahinter habe ich nochmal das gleiche Rotkreuzschild geklebt. Dort steht dann drauf, humanitarne pomoci za Germania, Konvoi za das Kremitschukskie in Svetlovodskie. In Russisch, das konnte ich mit dem Computer machen hier. Ja, das hat mir freie Fahrt verschafft. Und meine Dokumente, die ich natürlich habe. Und je größer der Stempel, desto wichtiger ist das Dokument. So müsst ihr euch das vorstellen. Naja, mit diesen Dokumenten bin ich vor den Truck hergefahren. Da muss man immer bedenken, ab 20 Uhr ist Kommandantski-Chas. Kommandantski-Chas heißt Sperrstunde. Und da musst du einen Platz haben, wo du stehst, um zu übernachten. Du darfst nicht weiterfahren. Diese Dokumente berechtigten mich zur Weiterfahrt. Noch 2 Stunden, aber nicht den Truck. Der kam von Kiew. Dann sind wir noch 300 Kilometer gekommen. Das Umladen hatte ja auch Zeit in Anspruch genommen und haben dann in Czernowitz, musste der Truck an einer Tankstelle stehen bleiben. Jetzt hatte ich schon 2 Nächte im Auto verbracht bei Eiseskälte mit meinem Dolmetscher und meiner Partnerin, die nicht von meiner Seite gewichen ist. Und dann haben wir dank deines Taxifahrers ein Hotel gefunden, was noch 2 Zimmer frei hatte. Und dann bin ich mit meinem PKW zu diesem Hotel gefahren und wir hatten uns dann mit dem Truck verabredet, dass wir morgens weiterfahren zusammen und ich ihn durch die Blockposten bringe. Man muss sich vorstellen, jedes kleine Dorf, jede Stadt, wo du durchkommst, hat einen Eingangsblockposten und einen Ausgangsblockposten. Dort wirst du immer kontrolliert. Das heißt dann immer, Klappe auf, mit diesen Dokumenten nicht. Aber wer das nicht hat, der steht. Und dann stehen dort Schlangen davor und dann musst du warten. Und solange der Truck hinter mir war, konnte ich ihn immer mit durchlotsen. Wir sind mit Warnblink an den Schlangen vorbeigefahren. Ich habe die Dokumente gezeigt und der Blockposten hat dann die Schranke aufgemacht und wir konnten durchfahren. In großen Städten hast du 4 und 5 Blockposten, wo du durch musst, an strategisch wichtigen Punkten. Also es war nicht so einfach. Aber wir waren glücklich, dass wir, ich komme mal zurück auf die Nacht, dass wir ein Hotelzimmer gefunden hatten. Zu essen gab es nichts mehr, sie hatten nichts mehr, hatten zumindest eine warme Dusche und ein weißes Bett und sind wie tot dann ins Bett gefallen nach dem Duschen und haben sofort geschlafen. Morgens nachher um 7, wir hatten uns um 7 verabredet, hat dann Genner, der Fahrer, angerufen, hat gesagt, er ist seit 3 Uhr nachts schon unterwegs, er ist schon mal losgefahren, er konnte nicht schlafen, der hat den Fahrerhaus übernachtet. Dann habe ich nur gesagt, bist du wahnsinnig, ohne mich loszufahren? Nun, ich sollte mir keine Gedanken machen, wir treffen uns in Kremenchuk. Dann habe ich gedacht, prima. Und ich dachte, dass ich ihn hier einhole. Der fährt ja nicht schneller wie 80, 90. Aber die Straßen sind so schlecht. Und die Strecke, wir mussten ja auch eine sichere Route wählen, die von Beschuss frei ist. Du hast ja immer das Risiko eines Raketen- oder eines Jetangriffs. Und das sind dann meistens Nebenstraßen, die wir gefahren sind. Ich habe ihn nicht mehr eingekriegt. Der Kerl war so, als ich hier in Svetlabodsk ankam, ich hatte dann auch mit dem Bürgermeister hier telefoniert und mit der Bürgerwehr, da war schon alles organisiert. Die waren schon dabei, den Truck auszuladen in eine Turnhalle, wie ich dann abends hier ankam. Also das war eine Aktion, Christoph, ich sage dir, vor 20 Jahren hätte ich das wahrscheinlich noch besser verpackt als wie mit 65.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist, mir fehlen da die Worte einfach. Was aber für uns jetzt in Gelsenkirchen natürlich total wichtig zu erfahren ist, ist, wie können wir aktuell helfen? Was macht Sinn? Was kann man spenden? Was braucht ihr? Wie können wir dich unterstützen?
Also, ich sag's mal so, man kann spenden alles. Ist gar keine Frage. Anziehsachen brauchen wir im Moment nicht. Die Zeit, wo wir Anziehsachen brauchen für die Leute, die ausgebombt sind, die kommt noch. Egal, was hier politisch passiert. Aber im Moment brauchen wir Medikamente, Verbandsstoffe. Wir brauchen dringend Blutbeutel. Ich hatte gestern in der Fraktionssitzung darauf hingewiesen. Ich wusste anfangs gar nicht, was das ist. Ich habe es mir vom Lazarettarzt erklären lassen. Das sind so Beutel, wo Eigenblutspenden abgegeben werden können. Sie haben keine Blutbeutel. Wir brauchen dringend transportable EKG-Geräte. Ich habe gesagt, 3 Stück würden erstmal genügen. Das sind diese, wie sie jeder Notarztwagen bei uns drauf hat, diese kleinen EKG-Einkanalgeräte, wo so ein kleiner Streifen rauskommt. Wir brauchen dringend Defibrillatoren, keine Ahnung. Das sind die Dinger, die man aufs Herz setzt zur Reanimation. Die werden an der Front mehr wie dringend gebraucht. Wir brauchten, und auch da hatte ich gestern schon mal darauf hingewiesen, für das 4. Bataillon dringend einen Krankenwagen. Jede Stadt, jede große Stadt hat ein Freiwilligenbataillon gebildet. Das besteht aus Leuten, die sich freiwillig, die also Reservisten waren, die auch die Altersgrenze schon überschritten hatten. Und diese Freiwilligenbataillone, bei uns ist, in Kremenchuk ist es das 4. Bataillon, befinden sich an der Front und sind in die regulären Verbände eingegliedert worden und stehen mitten im Kampf. Und dieses Bataillon, das 4., ist das Kremenchukska-Bataillon. Ich kenne dort den Bataillonskommandeur, ich kenne durch mein Volontariat, ich arbeite ja für Kremenchuk. Und sie haben um Hilfe gebeten. Sie haben als Transportmittel vom HVP, vom Hauptverbandsplatz, bis zum rückwärtigen 1. Lazarett einen VW-Transporter umgebaut. Jeder kennt den Kastenwagen. Dann haben sie Liegen reingebaut, also reingesetzt und können immer 2, maximal 3 Verwundete damit transportieren. Das reicht aber nicht. Sie müssen immer, der HVP liegt unmittelbar hinter der Frontlinie und dann sind es immer so 6 Kilometer, 7 Kilometer, je nachdem, bis zum 1. Aufnahmelazarett, wo die 1. Versorgung stattfindet und dann werden sie von dort, naja, wie das in Kriegszeiten ist, in die rückwärtigen Lazarette verlegt. Da hat gesagt, Jürgen, kannst du mir nicht einen Krankenwagen besorgen, dass wir mit 2 Fahrzeugen im Wechsel fahren können? Ich hatte es gestern angesprochen. Ich habe ihm erst gesagt, Vitali, der heißt Vitali, das übersteigt meine Möglichkeiten. Ich bin nicht der Bundeskanzler. Die Krankenwagen in Deutschland unterliegen zentralen Verkaufshöfen beim Land. Das ist nicht Stadtsache. Da kann auch die Stadt Gelsenkirchen nicht helfen. Ich sage, ich werde mich bemühen, aber ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, euch einen Wagen zu besorgen. Nun haben wir ja Spendengelder bekommen. Jetzt habe ich Prioritäten zu setzen. Das ist auch nicht einfach zu entscheiden. Wir könnten für 8.000 oder 7.000 Euro einen gebrauchten Krankenwagen kaufen. Aber dann haben wir kein Geld mehr, um eventuell diese Defibrillatoren zu bezahlen oder die gebrauchten EKG-Geräte. Die Rettungsrucksäcke, die ihr mir geschickt habt, die waren leer. Da war nicht eine Binde drin. Die mussten natürlich erst geschickt werden. Sie schreien nach solchen Rettungsrucksäcken. Die sind natürlich genial, wenn man Verwundete aus erster Linie holt und kann solch einen Rucksack auf dem Buckel haben. Aber da muss erstmal Verbandsstoff, Kompressen und so etwas hinein. Ich habe versprochen, wenn ich jetzt am Sonntag nach Gelsenkirchen komme, ich habe meinen Stellvertreter schon beauftragt, im Internet nach solchen Rucksäcken zu suchen. Die kosten aber auch 600-700 Euro, ein gefüllter Rucksack. Da wollen wir in 6 Rucksäcke investieren. Die kann ich mit meinem PKW einladen, die nehmen nicht zu viel Platz weg und kann sie mit zurückbringen. Die EKGs, falls ich es auf die Beine kriege, und die Defibrillatoren, die kann ich auch in meinem PKW mitnehmen. Und 2 Kartons mit Blutbeutel, wenn ich sie denn bekomme, kann ich auch mitnehmen. Das bringe ich direkt nach Charkow an die Front zum 4. Bataillon. Das bleibt nicht eine Minute in einer Turnhalle liegen. Aber welche Priorität setzt man, Christoph? Wie entscheidet man? Was macht man? Kauft man von dem Spendengeld einen Krankenwagen oder kauft man von dem, wenn ich sie bekomme, diese Sachen, die ich gerade genannt habe? Das ist eine schwere Entscheidung, die ich da treffen muss. muss.
Ein absolutes Dilemma, eine unglaublich schwierige Entscheidung. Es wird vielleicht etwas leichter, wenn noch mehr Spenden zusammenkommen. Du kannst versichern, dass die auch wirklich da ankommen, wo sie gebraucht werden.
Mein rechten Arm gebe ich darauf, dass sie dort ankommen. Und da muss ich auch noch was sagen. Man darf Folgendes nicht außer Acht lassen. Krieg bringt natürlich auch die skurrilsten Elemente auf den Plan. Das muss man dabei wissen. Und ich habe immer wieder auch in der Zeitung und im WDR-Fernsehen davor gewarnt, so blinden Aktionismus an den Tag zu legen und zu sagen, der Sportverein XY fährt mit einem Kleintransporter an die Grenze, dort kippt man das Zeug ab, was man gesammelt hat. Selbst die großen Organisationen, ich sage gleich ein Beispiel dazu, sind überfordert. Ich habe ein Telefonat gehabt mit dem Bundesvorstand des Deutschen Roten Kreuzes und habe um logistische Unterstützung gebeten, als ich dort an der Grenze stand und der LKW ewig nicht kam. Da war das italienische Rote Kreuz, die haben mir dieses Telefonat vermittelt. Die sind immer im Pendelverkehr gefahren zwischen Siret und dem Grenzpunkt, dem ukrainischen Grenzpunkt. Da sagt die Frau zu mir am Telefon, Jürgen, bei aller Liebe, unsere Leute schreien auch nach Logistik. Wir können nicht helfen. Wir wissen gar nicht, wohin und wie. Wir haben keinen Transportraum, wir haben keine Punkte. Wir dürfen eins nicht machen. Wir fahren an die Grenze, wir bringen mit großen Konvois alles, was freundliche Menschen und Organisationen gespendet haben, zu einem Riesensammellager. Dort steht es dann. Und dann passiert Folgendes. Dann kommen einheimische Transporteure, laden das auf, die kurz hinter der Grenze ihren Sitz haben und bringen es angeblich zu Sammelpunkten in Lwów oder 5 Kilometer weg von Lwów, um es dort weiter zu verteilen. Und das genau ist nicht mehr kontrollierbar. Das mag teilweise stimmen. Teilweise geht es in Kanäle, die niemand kennt. Und wenn dann so Transporteure kommen, dann gibt es natürlich auch Sachen, dann landet es in der nächsten Bauernscheune und dann wird es für teure Dollars verkauft. So sieht es aus, Christoph. Und das ist das, wo ich sage, das darf nicht passieren. Die beste Variante ist die, die wir mit unserem Konvoi gewählt haben. Wenn man jemanden hier vor Ort hat, der da ist, der es übernimmt und selbst dorthin bringt, wo es hin soll und überwacht, dass es auch tatsächlich dorthin kommt. Es gibt so viele Schwarzhändler. Ich sage ein Beispiel. Es gibt ja kein Benzin mehr. Ich habe Benzin gebraucht, sonst hätte ich nicht zur Grenze fahren können. Dann bin ich zu einer Tankstelle gefahren, hier in Svetlovodsk, habe mit dem Besitzer gesprochen und habe gesagt, kannst du mir Benzin geben? Nein, haben wir nicht. Ich sage, ich kann mit Euro bezahlen. Mit Euro? Ich sage, ja, ich könnte Euro geben. Ja, dann fahren wir hinten rum. Vielleicht finde ich noch ein paar Kanister. Und dann habe ich einen vollen Tank gekriegt und habe mit Euro bezahlt. Das geht. Ich will aber auch die Kehrseite der Medaille sagen. Auf dem Rückweg bin ich an einer Tankstelle vorbeigekommen und das WDR-Fernsehen hat mich gebeten, direkt aus dem Auto in die Sendung Die Aktuelle Stunde zu berichten. Dann haben wir an einer Tankstelle gehalten, weil es so ein schlechtes Wetter war. Und wir haben gesagt, wir können nicht von hier draußen, mit der Handykamera haben wir das gemacht. Und die haben es direkt in die Sendung projiziert. Ich sage, wir müssen die Tankchefin fragen, ob wir das, die Tankstelle war zu, sie hatten kein Benzin mehr, ob wir das im Innenraum machen können. Hat sie erlaubt. Unsere Dolmetscherin hat erklärt, was wir hier gemacht haben mit humanitären Transport und Arbeit und so weiter. Sie haben auch mein deutsches Kennzeichen gesehen. Dann haben sie erlaubt, dass wir in der Tankstelle das machen können. Dann haben wir den Filmbericht gemacht in der Tankstelle fürs WDR. Fernsehen, als wir fertig waren, sagt sie zu mir, und jetzt soll ich an die Zapfsäule fahren und jetzt tankt sie mir das Auto voll. Sie hätte noch ein bisschen Reserve und sie hat mir das Auto voll getankt und hat gesagt, für Menschen, die sich so für die Ukraine einsetzen, brauchst du nichts zu bezahlen. Dann habe ich 70 Liter Diesel für umsonst bekommen und konnte weiterfahren. Ich hatte noch 20 Liter Reserve im Kanister, aber das ist das Letzte, was ich besitze. Auch solche Sachen gibt es, das muss man auch sagen.
Wenn ich die Frage nochmal stellen darf, du hast gesagt, du kommst nochmal zurück nach Deutschland am Sonntag und du willst auf jeden Fall wieder zurückfahren.
Das ist richtig. Also ich werde hier, wenn es eine sichere Route gibt und es hat den Anschein, dass es noch gibt, werde ich über die Slowakei, Tschechei nach Bautzen. Ich fahre Sonntag hier los. Ich werde aber bestimmt 3 Tage brauchen. Ich werde 2 Flüchtlingsmuttis mit ihren Kindern mitnehmen und das hatte ich mit dem Ludger Wolterhoff schon besprochen und werde sie mit nach Gelsen. Ich habe ja 4 Plätze frei. Meine Partnerin bleibt hier. Ich werde nicht über Polen fahren, weil das ist einfach Wahnsinn, an der Grenze voranzukommen. Da gibt es, weiß ich nicht, 100 Kilometer Grenzstau, 100 überhaupt voranzukommen. Und ich werde also über die Slowakei wahrscheinlich kommen. Ich habe mir eine Route rausgesucht, Slowakei, Tschechei, Bautzen. Und werde dann nach Gelsenkirchen kommen. Vielleicht, wenn alles gut geht, bin ich Montagabend oder Dienstagmorgen in Gelsenkirchen. Da muss ich dann natürlich erstmal kurz ein bisschen schlafen, das ist auch klar. Ich muss ein paar persönliche Sachen regeln. Ich will gucken, ob ich zur Ratssitzung kommen kann, zumindest stundenweise, weil ich so viel zu tun habe, was ich noch alles in die Reihe bringen muss. Nur ganz kurz erwähnt, wir haben jetzt einen Brotbäcker, eine Backwarenfabrik in Kremenchuk gefunden, die hat 2 Zehntonner. Der hat sich bereit erklärt, die Zehntonner Richtung Gelsenkirchen zu schicken. Das wäre natürlich, das wäre super. super. Dann haben wir diesen ganzen Übergangsstress nicht mehr, wenn wir dies logistisch hinbekommen, dass die 2 Zehntonner bis Gelsenkirchen fahren und von Uwe Bestmann beladen werden und ich würde sie dann mit zurücknehmen. Das haben wir im Moment auf dem Schirm, da arbeite ich dran. Aber da brauchen wir 300 Stempel und 500 Papiere dafür, aber sei es drum. Und ich würde dann am 27. am Sonntag zurückfahren, das dauert dann auch wieder 3 Tage. Wenn ich die 10 Tonner noch im Schlepptau habe, dauert es mit Sicherheit 3 Tage, denn die Dinger fahren ja nur 80, 90 und dann würde ich zurückfahren. Ich kann hier nicht weg im Moment. Anfangs war es wegen meiner Partnerin, wo ich gesagt habe, ich lasse sie nicht alleine. Ihre Mama ist hier, die ist über 70 Jahre alt. Ihr Bruder ist hier Zahnarzt, arbeitet für die Militärverwaltung. Ich habe ein Haus hier. Jetzt mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, ich kann hier nicht weg, weil auch so viele Menschen sich auf mich verlassen. Ich habe diese Woche noch einen Termin in Charkow beim Gouverneur. Man muss sich mal vorstellen, das muss man noch mal sagen. Ein Gouverneur ist ungefähr gleichzusetzen mit unserem Ministerpräsidenten der Bundesländer. So muss man sich das vorstellen, auch von der Fläche her und von der Kompetenz. Da schickt der Gouverneur von Charkow 2 Offiziere, die eintreffen in dem Moment, wo wir aus der Turnhalle die Trucks beladen, die das Zeug weiter zur Front bringen. Die wollen nicht sprechen. Ich denke, was ist das? Man muss ja auch ein bisschen vorsichtig sein hier. Valentina, meine Dolmetscherin, übersetzt, ja, sie kämen aus Charkow und der Gouverneur bittet doch um Hilfe, wie man das logistisch hinbekommt, wen man kontakten muss, damit man an Hilfslieferungen kommt. Da sage ich so, woher weiß der Gouverneur von mir, dass ich hier bin? Und ja, das hätte sich rumgesprochen. Dann haben sie gefragt, ob ich bereit wäre, zum Gouverneur nach Charkow zu fahren. Wahrscheinlich nicht zu ihm selber, sicherlich zu einem seiner Stabsmitarbeiter, keine Frage. Ja. Aber überhaupt, dass ein Gouvernement nicht weiß, wie sie logistisch an die Hilfslieferungen, die wirklich riesig sind, was dort an der Grenze lagert, wie sie da drankommen über das zentrale Verteilungssystem. Ich weiß, dass der Zelensky alleine einen Stab hat, der sich nur damit beschäftigt. Das sagt doch schon über das Chaos, was hier herrscht, alles aus, oder nicht? Ja. Da kommen Sie und fragen einen kleinen Jürgen Hansen, wie man das machen muss. Das kann doch nicht wahr sein. Nun werde ich wahrscheinlich diese Woche noch nach Charkow fahren, aber da muss ich ein bisschen aufpassen. Das ist Frontgebiet, wo ich mich mit einem seiner Mitarbeiter treffe und ihm dann darlege, wie man das am besten macht, da dran zu kommen. Ja, also das ist unglaublich. Das bezeichnet die Situation, Christoph, die hier herrscht. Chaos hoch 5.
Du sagst gerade, dann fragt er einen kleinen Jürgen Hansen. Aus meiner Sicht ist das ein ziemlich großer Jürgen Hansen. Das ist wirklich unglaublich großartig, was du da tust. Ich kann das mit Worten gar nicht beschreiben, aber es ist total ja, wichtig und spannend, das mal von dir so erzählt zu bekommen. Wir haben gerade die Taskforce angesprochen. Ihr habt bestimmt eine Website. Kannst du die nochmal sagen?
Haben wir. Wir haben eine neue Website eingerichtet. Wenn du bei Google eingibst, Taskforce Gelsenkirchen e.V., dort findest du alles, was zur Taskforce gehört. Taskforce Gelsenkirchen e.V., dort findest du alle Berichte, alles, was ich auch schon gepostet habe, die Videos und so weiter. Das kann man alles dort finden.
Das schreiben wir auch nochmal unten in die Beschreibung von dieser Folge. Jürgen, ich bin sehr dankbar, dass wir uns heute unterhalten konnten. Ich bin auf mehrere Weisen beeindruckt von dem, was da passiert. Nicht nur positiv natürlich, aber positiv von deinem Engagement. Es ist unbeschreiblich und vorbildlich, mit welcher Leidenschaft, mit welchem Engagement, mit welcher Kraft du dich da einsetzt. Am Ende einer Folge sage ich sonst gerne mal, Gelsenkirchen braucht Menschen wie dich. Ich möchte heute sagen, die Welt braucht Menschen wie dich. Und stellvertretend von uns, vielen Dank.
Christoph, jetzt mal ein offenes Wort. Ich brauche keinen Schulterklopfen. Ich habe das schon mal jemanden aus der Stadtspitze ganz unmissverständlich gesagt, ich brauche kein Schulterklopfen, ich brauche auch keinen Heldenepos. Wenn du hier wärst, wenn du hier wärst, du würdest genauso reagieren. Du würdest genau das tun, was ich hier tue, weil du gar nicht anders kannst. Verstehst du? Du kannst nicht einem Bürgermeister sagen, du mach doch deinen Scheiß alleine. Ich lebe zwar in deiner Stadt, aber was interessiert es mich, ob das Krankenhaus hier Schmerzmittel hat oder nicht? Oder ob der Kindergarten noch was zum Kochen hat, zum Essen hat oder nicht? Habe ich nichts mit zu tun. Also zumindest jeder normale Mensch, der ein bisschen Gewissen und Herz hat, der würde so reagieren wie ich, genauso. Das ist nichts Besonderes. Also da bin ich felsenfest davon überzeugt.
Ich verstehe deinen Ansatz, dass das jeder machen würde, aber das muss man auch erstmal machen und auch durchhalten. Ich hoffe, du passt echt auch ein bisschen auf dich auf, dass du das nicht nur körperlich, sondern auch seelisch unversehrt überstehst.
Ich habe gar keine Zeit zum Nachdenken, Christoph. Ich habe gar keine Zeit zum Nachdenken. Vielleicht, wenn ich dann später mal irgendwann hier in meinem Garten sitze und es wieder Bier gibt, es gibt ja kein Bier, das ist das Schlimmste, dann kommen vielleicht die Momente. Aber im Moment, ihr habt eine Katastrophe, die nächste und da kommst du nicht zum Nachdenken.
Wir wollen dich gerne bei dieser Arbeit unterstützen und deswegen war es total gut, dass wir jetzt gesprochen haben. Jürgen, von uns aus alles Gute, pass gut auf dich auf, komm gesund zurück, bleib wie du bist und halt uns auf dem Laufenden. Vielen Dank für das Gespräch.
Mach ich. Vielen Dank.